MDR Kultur. Glaubenssachen.
Die Kraft der Klage. Worte finden für das Unsagbare. Eine Sendung von Claudia Janssen.
Für die musikalische Aufführung mit Saitenspiel. Auf der achten. Ein Psalm. Von David. Ewiger, in deinem Wutschnauben richte mich nicht. In deiner Zornesglut strafe mich nicht. Neige dich mir zu, Ewiger, ich verdorre. Heile mich, Ewiger, starr vor Schreck sind meine Knochen, meine Kehle unsagbar starr vor Schreck. Du aber, du Ewiger, wie lange? Kehre um, Ewiger, entschnüre meine Kehle. Schaffe mir Raum um deiner verlässlichen Zuneigung willen, denn im Tod kein dein Gedenken. Im Schattenreich, wer Lob singt dir dort? Erschöpft bin ich von meinem Seufzen. Ich überschwemme mein Bett, jede ganze Nacht mit meinen Tränen spüle ich mein Lager hinweg. Dunkel vor Kummer mein Auge, getrübt durch alle, die mich bedrängen. Weicht zurück von mir alle, die ihr mir Übles antut. Denn gehört hat der Ewige mein lautes Weinen, gehört hat der Ewige mein Flehen, der Ewige ergreift mein Gebet. Sie sollen sich schämen und unsagbar starr vor Schreck werden, alle, die mich anfeinden. Sie sollen umkehren und sich verantworten. Jetzt gleich.
Gewalt, Erstarrung, das Gefühl zu verdorren. Erfahrungen großer Not durchziehen diesen Psalm. Ein Schrecken, der den ganzen Körper der Beterin erfasst. Die Knochen, die Kehle, die wie abgeschnürt ist, die Augen getrübt vom Weinen. Was ist die Ursache des Leidens? Trägt sie selbst die Schuld? Ist es die Strafe Gottes, die sie trifft? Die Beterin wendet sich an den Ewigen. Wie in der deutschen jüdischen Tradition üblich, bietet die eben gehörte Übersetzung von Psalm 6, die sich an der Bibel in gerechter Sprache orientiert, diese Anrede als Wiedergabe für den Gottesnamen. Die Beterin bittet ihn umzukehren, sich ihr zuzuwenden. Denn im Tod kein dein Gedenken, im Schattenreich, wer Lob singt dir dort? Sie ist erschöpft, unermesslich die Qual, Tränen überfluten ihr Bett. Die Worte, mit denen sie dem Ewigen ihre Situation beschreibt, verändern ihren Blick. Nun wird deutlich, nicht sie ist schuld, es sind gewalttätige Menschen, die ihr Leid antun. Dunkel vor Kummer mein Auge, getrübt durch alle, die mich bedrängen. Weicht zurück von mir alle, die ihr mir Übles antut. Der Ewige soll sie vor denen schützen, die Gewalt ausüben. Diese sollen sich schämen und vor Schreck erstarren, von ihrem brutalen Tun ablassen. Sie sollen umkehren und sich verantworten. In der Überschrift des Psalms heißt es, dass er für die musikalische Aufführung bestimmt ist, mit Saitenspiel auf der achten. Es ist ein Lied, das öffentlich vorgetragen wird, ein Psalm Davids. Diesem prominenten Beter wird die Klage zugeschrieben, die all denen Worte verleiht, die sprachlos mit ihrer Angst ringen. Aus der Klage erwächst die Kraft zur Anklage. Der Schrecken und die Scham wechseln die Seiten. Diejenigen, die Gewalt ausüben, sollen umkehren und sich verantworten. Jetzt gleich. Der Psalm macht diese Erfahrung öffentlich. Sie kann geteilt werden. Äußere Gewalt bewirkt bei vielen Menschen zugleich innere Verletzungen. Sie erstarren, verstummen. Starr vor Schreck sind meine Knochen, meine Kehle unsagbar starr vor Schreck. Die Kehle fühlt sich an wie eingeschnürt. Die Worte des Gebets klingen abgehackt. Es wird deutlich, wie mühsam es ist, sie zu finden. Trauma ist das griechische Wort für Verletzung, das sowohl körperliche als auch seelische Wunden umfasst. Traumatisierte Menschen können oftmals nicht über die Ereignisse sprechen, die sie erfahren haben. Sie zu verdrängen ist eine Schutzfunktion des Gehirns, die verhindert, die bedrohliche Situation erneut durchleben zu müssen. Oftmals unbewusst angewandte Vermeidungsstrategien führen dazu, dass sich Traumatisierte aus dem sozialen Leben zurückziehen, Begegnungen mit anderen Menschen oder Orten vermeiden und über das Erlebte schweigen. Die Folgen dieser Schutzstrategie sind jedoch zugleich belastend, für die Psyche überfordernd und führen langfristig dazu, dass traumatisierte Menschen erkranken, unter Erschöpfung oder Depression leiden, Suchterkrankungen entwickeln und sich selbst oder andere verletzen. Traumatherapeutische Ansätze gehen davon aus, dass es für den Prozess des Heilwerdens wichtig ist, das Erlebte in Worte fassen zu können, um es bearbeiten, betrauern und schließlich in die eigene Lebensgeschichte integrieren zu können. Das ist nicht einfach, sondern braucht Schutz und geduldiges Zuhören, eine geschulte Begleitung. Die Psalmbeterin wendet sich an Gott als einen solchen geschützten Ort. Kehre um, Ewiger, entschnüre meine Kehle, schaffe mir Raum um deiner verlässlichen Zuneigung willen. Diesen Psalm zu sprechen, kann für Betroffene eine Hilfe darstellen. Sich die Worte der Beterin zu leihen, um eigene Erfahrungen ausdrücken zu können, ohne sie direkt benennen zu müssen. Das kann heilsam sein, aber birgt auch die Gefahr einer Retraumatisierung, wenn lange verborgene Erlebnisse plötzlich über sie hereinbrechen. Für die biblische Beterin ist es anders. Sie findet einen Weg aus der Erstarrung und in Gott einen Verbündeten gegen diejenigen, die sie bedrängen. Aus der Erfahrung dieser Nähe wächst die Kraft, ihr Leid zu benennen und die TäterInnen zur Verantwortung zu rufen. Wichtig für die Tradition der Psalmen ist, dass sie nicht nur von Einzelnen, sondern in Gemeinschaft gesprochen oder gesungen werden. Alle, die diesen Psalm beten, drücken damit Solidarität mit den Leidtragenden aus, sprechen die Worte stellvertretend für die, denen die Stimme genommen wurde. Ihre Not wird sichtbar und ihre Klage hörbar. Die Gemeinschaft übernimmt die Verantwortung auch dafür, die TäterInnen anzuklagen, ihre Taten zu benennen und sie zur Rechenschaft zu ziehen. Worte aus dem 6. Psalm werden in der jüdischen Gebetstradition des Tachanun, des Flehens, an den Wochentagen jeden Morgen gesprochen. Die Haltung dieses individuellen persönlichen Gebets ist sitzend mit dem Gesicht in der Armbeuge. Der verzweifelte Schrei der Beterin, die körperlich und seelisch leidet, wird zum Teil des eigenen Gebets. So erzählt es Rabbinerin Sarah Pasche Orlow in einer gemeinsamen Veranstaltung auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag 2025 in Hannover.
Das tägliche Sprechen dieses Psalms hilft, die Trauer auszuschütten, einen Ort zu haben, um zu weinen und die Hilflosigkeit zu spüren, die zu unserer Existenz gehört. Und dann den Kopf zu erheben, aufzustehen und die Gerechtigkeit zu suchen, die wir in der Welt um uns herum schaffen müssen.
Das tägliche Sprechen dieses Klagepsalms sensibilisiert für die Wahrnehmung von Ungerechtigkeit und die Notwendigkeit, zur Überwindung beizutragen, aufzustehen und etwas zu tun. Ich habe mich gefragt, wo in der christlichen liturgischen Praxis Klagepsalmen eine Rolle spielen und habe im evangelischen Gesangbuch nachgeschaut. Tatsächlich, Psalm 6 ist als Psalmgebet im Gottesdienst vorgesehen. Hier erhält er eine Überschrift, um den Blick auf die Botschaft zu richten, die für die Herausgebenden des Gesangbuches zentral ist. Errette mich, Herr, um deiner Güte willen. Zudem wird er stark gekürzt wiedergegeben. Die Grundlage für das Gebet ist die Luther-Übersetzung. Wo im Hebräischen der Gottesname steht, steht hier die Anrede Herr.
Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Ach Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, wie lange? Wende dich, Herr, und errette mich. Hilf mir um deiner Güte willen. Weichet von mir, alle Übeltäter, denn der Herr hört mein Weinen, der Herr hört mein Flehen. Mein Gebet nimmt der Herr an.
Die Verse, die die Tiefe der Verzweiflung beschreiben, fehlen. Der Ort des Schreckens, die Bedrängung im Innenraum des Hauses wurde herausgekürzt. Die Gewalttäter kommen nur kurz und unvermittelt ins Spiel. Die Auswahl der Verse führt dazu, dass sich der Blick von ihnen abwendet. Sie werden für ihre Taten nicht zur Verantwortung gezogen. Scham und Umkehr werden nicht gefordert. Die Schuld lastet ganz auf dem betenden Ich. Es fürchtet den göttlichen Zorn und ist auf Gottes Güte angewiesen. Das Gespräch mit Rabbi Sarah Pasche Orlow hat mir die Augen dafür geöffnet, wie beschämend dieser Umgang mit dem Psalm ist. Die Not wird relativiert. Die Betroffenen bleiben allein in ihrem Leid und die TäterInnen sind entlastet. Solidarität mit den Betroffenen der Gewalt bleibt aus. Der Impuls, aufzustehen und Gerechtigkeit zu schaffen, ist fern. Der Klage wird die Kraft genommen. Wegschauen. Sich nicht mit Schuld konfrontieren zu wollen und die TäterInnen zu entlasten, das sind die spezifisch evangelischen Denk- und Verhaltensmuster, die sexualisierte Gewalt und andere Formen des Missbrauchs begünstigen. Das ist das Ergebnis der 2024 vorgestellten Forum-Studie, die das Ziel hatte, eine empirische Basis und strukturelle Analyse für weitere Aufarbeitungsschritte der evangelischen Kirche vorzulegen. Erschütternd ist die hohe Zahl der Fälle, die sie aufzeigen. Doch ist das nur ein Aspekt. Das Schicksal jeder einzelnen betroffenen Person muss ernst genommen werden. Das ist oft nicht geschehen. Die Konfrontation mit Schuld sei etwas, was offenbar im evangelischen Selbstverständnis nicht ausgehalten werden könne. Vielmehr gerieten die Betroffenen unter Druck und würden in Gottesdiensten und durch symbolische Gesten dazu aufgefordert, den Beschuldigten zu vergeben. So fassen die Forschenden ihre Beobachtungen zusammen. Das Leid von sexualisierter Gewalt betroffener Menschen werde zwar formal anerkannt und meist nicht ausreichende finanzielle Unterstützung geleistet, doch Betroffene, die eine echte Aufarbeitung fordern, werden nicht gehört und ihre Beharrlichkeit wird als störend wahrgenommen. Sie sind jetzt das Problem.
Zwischenruf. Die es nicht aushalten wollen, darüber zu lesen, zu nah meine Schreiworte, Schreisätze, bröckelnde Totschweigemauern sind kein Verlust. Tut mir leid, keine Zuckerwatte, kein klebriges Positivrot im Angebot. Womöglich ist auch kein Sinn dahinter, kein tieferer, höherer, einfach nur Angst, Schmerz, Wut. Da hilft auch kein Augen zu oder die Ohren, alles schon ausprobiert. Und wer hat mich denn gefragt und wer all die anderen, wie viel eine aushält, wie oft und wie lange die hässliche Wahrheit die nackte ertragen kann, die wehtut, so weh, bis es besser wird. Oder auch nicht.
Dieser Zwischenruf stammt von Carola Mosbach. Sie ist Juristin, Dichterin und Autorin. In ihrer Theopoesie findet sie eindrückliche Worte für die Erfahrungen sexualisierter Gewalt aus der Perspektive Betroffener. Hört hin, auch wenn es schwer auszuhalten ist. Zu nah meine Schreiworte, Schreisätze, klagt Carola Mosbach. Die hässliche Wahrheit ist so schwer zu ertragen. In unseren Kirchen wird sie hinter Schweigemauern verborgen. Psalm 6 im evangelischen Gesangbuch macht deutlich, wie das geschieht und wie es immer wieder neu eingeübt wird. Das Gebet wird von Gewalt und dem Schmerz bereinigt und damit auch die Verantwortung von den TäterInnen genommen. Ein Ergebnis der Forum-Studie ist, dass ein tief im theologischen Denken verankerter Automatismus von Schuld und Vergebung dazu führe, dass eine Auseinandersetzung mit Macht- und Gewaltstrukturen vermieden wird. Für die Auseinandersetzung mit Beschuldigten oder TäterInnen gebe es keine angemessenen Formen. Mich lässt diese Beobachtung nicht los. Gemeinden und kirchliche Institutionen stellen sich auf die Seite der TäterInnen, stärken Macht- und Gewaltstrukturen und lassen Betroffene im Stich, begründet durch ein fehlgeleitetes theologisches Selbstverständnis von Gnade und Vergebung. Explizit wird in der Studie die lutherische Rechtfertigungslehre genannt, die ein solches Verhalten begünstigt. Schuld wird in diesem Denken zum Wesen des Menschen gehörig verstanden und der Umgang mit ihr tief im persönlichen Gottesverhältnis verankert. Menschen seien auf Gottes Gnade angewiesen, weil sie aus sich heraus keine Erlösung bewirken könnten. Mit dieser Brille werden dann auch die biblischen Texte gelesen und werden so zu bloßen Trostpflastern für eine gequälte Seele, die auf Gottes Gnade hofft. Errette mich, Herr, um deiner Güte willen. Dass es anders geht, lehrt die Gebetstradition des Tachanun, des Flehens, die Worte für das eigene Leid bietet und Herz und Augen für das der anderen öffnet. In der aktuellen bibelwissenschaftlichen Forschung, die sich der jüdischen Wurzeln der christlichen Überlieferung bewusst ist, werden die Texte der hebräischen Bibel und des Neuen Testaments in diesem Sinn neu entdeckt. Der Blick richtet sich darauf, wie diese von Krieg und Zerstörung, Deportation, Versklavung und auch von damit verbundener sexualisierter Gewalt erzählen. Klagepsalmen werden als Ausdruck persönlicher und kollektiver Traumaerfahrungen gelesen. Sie stellen Worte für das Unsagbare zur Verfügung und ermutigen zum Aufstehen gegen Unrecht. An den Evangelien lässt sich dies sehr gut verdeutlichen, wenn auf den Kontext ihrer Abfassung geschaut wird. Sie verarbeiten das Grauen des jüdisch-römischen Krieges, der im Jahr 70 mit der blutigen Einnahme Jerusalems, Massenkreuzigungen und der Zerstörung des Tempels endet. Der General Vespasian lässt sich daraufhin zum Kaiser ausrufen: Judäa ist besiegt. Judäa capta steht auf den Münzen, die er prägen lässt und die allen, durch deren Hände sie gehen, die Niederlage vor Augen führen. Das älteste Evangelium nach Markus ist unmittelbar danach entstanden. Wo genau, lässt sich nicht sagen. Viele vermuten in Rom oder einer anderen Großstadt im Imperium. Möglicherweise haben Menschen aus der Gemeinde des Markus am Wegrand gestanden, als der Triumphzug unter Führung von Vespasians Sohn Titus an ihnen vorbeizog. Noch heute steht der Titusbogen in Rom, auf dem dieses Ereignis triumphal in Stein gemeißelt ist. Unter diesen Eindrücken erzählen sie von Jesus als dem von Gott gesandten Messias, auf den sie als ihren Retter hoffen. Sie nennen ihn Sohn Gottes. Damit verleihen sie dem von Rom Gekreuzigten den Titel, den römische Kaiser seit Augustus für sich selbst beanspruchten. Von Jesus als Sohn Gottes zu sprechen, ist damit Ausdruck von Hoffnung und Widerstand. Im Markus-Evangelium immer gebrochen, nie triumphal. Sein Weg ist der Weg des Leidens, der mit der Kreuzigung Jesu in Jerusalem endet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der sterbende Jesus spricht Worte aus Psalm 22. Hier heißt es weiter:
Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern meiner Befreiung sind die Worte meines Stöhnens. Mein Gott, rufe ich bei Tag. Du antwortest nicht. Bei Nacht, es gibt keine Ruhe für mich.
Für die Jesus-Nachfolgenden verbinden sich das Schicksal des einen von Rom Hingerichteten mit den vielen im Krieg Getöteten. Im Evangelium werden die zerstörten Orte zu Schauplätzen von Wundern, an denen Menschen Heilung und Brot erhalten. Die Worte des Gekreuzigten werden zu ihren Worten. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie richten ihren Blick auf die Opfer des Krieges, auf das Leid und suchen nach Antworten auf das Warum. Der Psalm endet jedoch nicht mit der Erniedrigung des Beters. Sein Ruf nach Gott, der Lebendigen, wird erhört. Die Verzweifelten flehen mit ihm:
Du aber, Lebendige, sei nicht fern. Meine Starke, komm zu meiner Hilfe, schnell! Sie verbirgt ihr Antlitz nicht vor denen, die nach ihrer Hilfe schreien. Sie hört. Essen werden die Armen und satt werden. Die nach ihr fragen, werden die Lebendige loben. Sie werden kommen, ihre Gerechtigkeit kundtun dem Volk, das erst geboren wird. Ja, sie hat es getan.
Das Markus-Evangelium lässt offen, ob es diese rettende Wendung gibt. Der ursprüngliche Schluss bietet keine Auferstehung. Es endet mit der Angst und der Erschütterung der Frauen am leeren Grab. Nur die Worte des Engels bieten eine Perspektive. Jesus sucht ihr, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Der Engel schickt sie zurück nach Galiläa, wo alles seinen Anfang nahm. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Das Markus-Evangelium bietet keine Gewissheit, doch bei einem erneuten Lesen sind Spuren des Auferstandenen zu finden. An den Orten des Todes erfahren Menschen Gemeinschaft, teilen Hungernde ihr Brot und alle werden satt. Sie erzählen vom Heilwerden und ewig lebendigem Leben. Gott verbirgt ihr Antlitz nicht vor denen, die nach ihrer Hilfe schreien. Sie hört sie. Die Gewalt hat nicht das letzte Wort. Die Betenden leben aus der Kraft dieser Zuversicht.
Die Kraft der Klage. Worte finden für das Unsagbare. Sie hörten eine Sendung von Claudia Janssen. Es sprachen Julia Nachtmann und Johannes Avenarius. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen: Wem Gott will rechte Gunst erweisen. Vom Glück des Reisens und der Heimkehr.
NDR Kultur.